Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lies.
So, hallo Leute, bitte nicht erschrecken. Es ist Donnerstag und wir kommen mit einer neuen Aufgabe um die Ecke. Warum das? Na, das liegt ja auf der Hand, ne? Ewald ist schon wieder am Mikrofummeln, wie ich aus dem Augenwinkel sehe, macht sich startklar für eine kleine Extra-Ausgabe nach dieser unfassbaren Champions League. Was waren das bitte für Viertelfinals? Ewald, hast du noch Schnappatmung?
Ja, das war toll. Das war einfach, wir haben ja schon gefeiert, Bayern in Arsenal, Dortmund in Atletico Madrid letzte Woche. Das habe ich auch nicht alles gesehen, aber sie hätten ja am Ende sogar noch unentschieden spielen können, wenn nicht sogar gewinnen können mit Lattenschüssen von Bino Gittens und Kopfball von Brandt. Also das war schon wirklich toll. Auch das Spiel, die Spiele letzte Woche Paris, Barcelona oder Real Madrid, Man City. Und das Ganze ist jetzt heute nochmal oder gestern nochmal getoppt worden.
Kann man so sagen. No, wir haben ja noch gar nicht drüber gesprochen. Da habe ich gedacht, komm, wir quatschen mal eine Runde drüber. Und vielleicht will der ein oder andere ja deine Expertise zu diesen Viertelfinalrückspielen auch gerne hören. Also machen wir eine kleine, kurze, diesmal wirklich kurze Ausgabe. Extra, die zählt auch gar nicht. Das ist gar nicht Nummer 218. Das ist nur so ein heimlicher Einschub.
222 Nummer ganz kurz.
Das muss ja wieder eine Sonderausgabe werden, 222.
Ja, die ist gerade jetzt.
So, fangen wir an mit Bayern, oder? Fangen wir an mit Bayern. Die Totgesagten, ja, sind immer noch da. Die, die gar nichts können, stehen auf einmal im Champions League Halbfinale und am sinnbildlichsten fand ich gestern ein Post, vom Bayern selbst, aus der Kabine, die gesamte Mannschaft, der Staff im Kreis und ganz vorne Thomas Tuchel jubelnd. Ich weiß gar nicht, wieso brauchen die einen neuen Trainer?
Ich habe keine Ahnung. Naja gut, wenn ich 16 Punkte Rückstand habe auf Leverkusen, kann man schon mal drüber nachdenken. Aber ich habe ja gesagt, dass ich der größte Bayern-Fan bin in dem Moment, wo sie in der Champions League spielen. Und sie haben den deutschen Fußball ja nun die letzten Jahre auch in der Champions League immer wieder gut vertreten, auch wenn sie nicht dauernd im Finale, Halbfinale waren oder was weiß ich was. Aber jetzt muss ich sagen, in Arsenal waren wir schon sehr, sehr überrascht, was sie dort für eine Leistung abgeliefert haben. Das war eine Top-Leistung. Und gestern war ich wirklich gespannt, was passiert. Aber ich kann nur sagen, ich war ein bisschen überrascht, dass Masraoui hinten spielt. Aber gut, ja. Aufgrund der Davis ist, das habe ich gar nicht mitgekriegt, der ist nicht dabei. Und wenn ich weder Gnabry noch Coman habe und nicht sofort Tell in die Startformation stecken will, dann macht es auch Sinn, Guerrero irgendwie vorne hinzustellen. Man hätte auch Musiala nach außen stellen können und Müller hinter Kane, aber ich fand die Aufstellung top.
Masraoui machte natürlich auch Sinn, um ihn gegen Saka zu stellen, ne? Jetzt Guerrero allein wäre vielleicht auch nicht so die beste Idee gewesen.
Michael, was ist los mit dir?
Leichte Kommunikationsprobleme heute, oder wie?
Naja, du sprichst, ich sehe ja dein Bild, du sprichst weiter, obwohl du schon gar nichts mehr sagst. Das heißt.
Ach so, sind wieder Internetprobleme bei dir?
Das Internetnetz. Das Internet in Norddeutschland scheint wieder Probleme zu haben.
Ja, dann mach ich doch. Sollte ich vielleicht lieber WLAN anmachen? Meinst du, das ist eine gute Idee? Ich mach WLAN an.
Und siehst bist du nicht über LAN-Kabel?
Nee, ich habe
nicht über LAN-Kabel angeschlossen.
Ich habe so ein 256er Modem.
Okay.
Jetzt haben wir es, oder? Ist jetzt wieder alles klar?
Ich habe nur LAN-Kabel. Komm, jetzt lass gut sein, das schneiden wir alles raus. Also, du hast recht. Erstens ist logisch, dass man nicht Guerrero alleine gegen Saka stellt und vielleicht überhaupt nicht. Und bei Masraoui kommt noch dazu, dass er eigentlich ein gelernter Rechtsfuß ist und Saka als Linksfuß, ähnlich wie Sané, immer nach innen geht. Und dann kann ich als Rechtsfuß natürlich schon mal eher den Fuß davor halten und bin irgendwie der Sache eher gewappnet. Aber man hat ihm schon angemerkt, dass er im Laufe des Spieles, dass er nicht im Rhythmus ist, dass er eben auch lange verletzt war. Aber das war eine Top-Aufstellung, hat mir sehr gut gefallen, obwohl Arsenal die erste Halbzeit klar besser war. sie haben sehr viel Druck ausgeübt und da war Bayern noch nicht so auf der Höhe. Und
aber richtig viele Chancen kamen nun nicht dabei rum, ne?
Nein, richtig viele Chancen nicht, das stimmt. Was mir aufgefallen war, dass Leimer in der ersten Halbzeit nicht so richtig da war. Das war ungewöhnlich eigentlich, weil das ein Top-Junge ist für mich. Aber er hat Fouls gemacht, er hat Bälle in der Offensive verloren. Sein Timing war irgendwie nicht da. Aber das ist dann im Laufe des Spiels besser geworden. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen. In der zweiten Halbzeit waren sie top, das muss man sagen. Das war richtig gut. Und naja, ein Weltklasse-Tor, muss man auch sagen. Kimmich rege ich mich manchmal ein bisschen auf, weil für mich macht er das Spiel, manchmal macht der Joshua das Spiel ein bisschen langsam. Gerade wenn eine Mannschaft so tief drin steht wie Arsenal. Er nimmt den Ball und läuft erstmal immer so 10, 20 Meter. Und dadurch vergebe ich manchmal die Chance, eben auch mal ein bisschen schneller nach vorne zu spielen. Auf der anderen Seite haben wir mit Sané, im Moment hat Bayern mit Sané jemanden, der auch noch nicht wieder in der Top-Verfassung ist, weil er auch nicht im Rhythmus ist. Dann ist er mal verletzt, dann spielt er nicht, dann spielt er wieder. Das hat man ihm angemerkt, dass er so wie in Arsenal, wo er der beste Mann auf dem Platz war, hat gestern das Timing nicht so ganz gestimmt. Und ich war kurz davor, Kimmich zu beschimpfen. Der läuft und läuft und läuft mit dem Ball. Und das hat er vorher auch gemacht. Dann hat er ist er gelaufen, gelaufen, gelaufen und auf einmal, und dann habe ich, naja, ist egal. Auf jeden Fall kommt dann eine super Aktion mit Sané, der den rüberspielt zur anderen Seite und dann diese Flanke von Guerrero, der das einfach sieht. Der sieht das, der hat nochmal geguckt, sieht, wie der Kimmich irgendwie von hinten so langsam reinschleicht, spielt eine Weltklasse-Flanke rein und Kimmich mit dem Flugkopfball. Das war top und es war verdient vor allen Dingen für mich. Also das hat mir sehr viel Freude gemacht und ja, top, dass Bayern da in der im Halbfinale ist. Das
eine Personalie würde ich ganz kurz noch abhandeln. Wir haben noch so viele andere Themen und wenn wir es kurz machen wollen, dann müssen wir wirklich ein bisschen die Themen abhaken. Aber über Goretzka würde ich schon gerne noch mal kurz reden, der gestern, wie ich fand, auch wieder herausragend war. Wie kriegen wir das denn mit der Nationalmannschaft geregelt?
Ich möchte dazu nichts mehr sagen.
Wieso?
Ich habe alles dazu gesagt und ich bin auch nicht der Einzige, der alles dazu gesagt hat.
Dann ist das ja nochmal Wasser auf die Mühlen des Ewald von gestern, oder? Die Leistung.
Goretzka seit Wochen und vor allen Dingen in den ganz großen Spielen überragend. Das ist derjenige, der sich dazwischen wirft, das ist derjenige, der Bälle erkämpft, der hat eine Energie, der hat eine Ausstrahlung, das ist einfach top. Und ohne Goretzka in dieser Verfassung, in dieser Form, würde Bayern München diese Spiele nicht so abliefern können, die sie jetzt gut abgeliefert haben. Also auch gestern wieder. Für mich absolut top. Brauchen wir nicht drumherum zu reden. Will ich auch gar nicht.
Ich hatte irgendwann, man kann das fast eine Verschwörungstheorie nennen, im Hinterkopf, hat das vielleicht was mit Kroos und dem Comeback zu tun? Können die sich vielleicht irgendwie nicht ab? Oder ist das nur wegen Nagelsmann? Also es spricht doch jetzt wirklich eigentlich gar nichts mehr dafür, diesen Mann nicht mitzunehmen. Das geht doch eigentlich gar nicht. Was erlaube Nagelsmann?
Also mir fällt kein ernstzunehmendes Argument ein, warum man Leon Goretzka nicht mitnehmen soll. Für mich wäre das ein Offenbarungseid. Und zu sagen, ich nehme ihn nicht mit, um irgendwelche Hierarchieprobleme nicht entstehen zu lassen. Das fände ich abenteuerlich, weil ich glaube, Leon Goretzka unverdächtig ist aufgrund seiner Persönlichkeit, dass er in irgendeiner Form, selbst wenn er nicht von Anfang an spielen sollte, mal unangenehm auffallen würde in so einem Zusammenhang. Aber vielleicht wissen die da hinten mehr, rein sportlich und für mich aus der Entfernung, charakterlich, wäre es für mich komplett unverständlich. Aber es ist ja auch noch nicht keine endgültige Entscheidung gefallen. Also ich sag mal, ohne irgendjemandem auf die Füße treten zu wollen, Goretzka zu Hause zu lassen und Pavlovic Pascal Groß mitzunehmen,
nein,
dann
das geht nicht.
Tut mir leid. Aber gut, warten wir es mal ab, was passiert. Erstmal sind wir froh, dass Bayern München im Halbfinale ist.
Und zwar gegen
Real Madrid. Ich habe gestern natürlich Bayern München gegen Arsenal geguckt und nicht Manchester City gegen Real Madrid. In der Halbzeit gucke ich mir dann an, welches Tor hat Real Madrid geschossen. Das war in der 12. Minute geht Real Madrid durch ein Tor von Rodrigo in Führung nach einem katastrophalen Abwehrfehler von Walker. Walker ist ein Monster, aber es ist ein einziges erstens hebt er das Abseits auf beim Steilpass. Dann ist ein einziges Mannequin, das er decken müsste, das ist Rodrigo, den lässt er in seinem Rücken stehen und dann grätscht er auch noch in die Flanke rein, anstatt sich umzudrehen und den Rodrigo zu stellen. Also dreifach Fehler und so geht Real Madrid in Führung und nach dem Ende des Spiels habe ich umgeschaltet und da fing sofort die Verlängerung an. Das heißt, das Tor von De Bruyne habe ich dann auch erst später gesehen. So, und die Verlängerung von Manchester City gegen Real, da bin ich auf die Idee gekommen, vielleicht sollte man beiden Mannschaften mal eine Pause geben, damit sie sich mal eine Woche regenerieren irgendwo. Das war Standfußball par excellence. Das sah so aus, ich meine, ich habe nur gehört, dass vorher nur Man City gespielt hat und Real Madrid eine halbe Stunde gar nicht aufs Tor geschossen hat. Umso bitterer für Manchester City, dass Real Madrid dann eben auch noch weiterkommt. Und das sehe ich nicht zum ersten Mal unter Ancelotti. Ich weiß nicht, ob das was mit Karma zu tun hat. Ich weiß es nicht, aber denk mal an die letzten Jahre, wie Real Madrid teilweise weitergekommen ist, wo sie gegen Paris zurückliegen sogar, mehrfach. Und dann in der Nachspielzeit mit Benzema noch 2-3 Tore schießen, immer irgendwie haben sie es noch hingekriegt. Aber gestern, tut mir leid, also da konnte ich nicht erkennen, welches Recht sie erworben haben, dieses Spiel zu gewinnen.
Naja, also wenn du die Daten dir anguckst, 33-8 Torschüsse für Man City. Dein Lieblingswert, Expected Goals, kann man in diesem Falle, man nennt fast 3 für Man City. Und alle anderen Werte sind auch, wir haben noch Latten- und Pfostentreffer gehabt. Also du hast recht, sie haben es eigentlich nicht verdient gehabt, nachdem wie das Spiel abgelaufen ist, da weiterzukommen. Und dann passierten in diesem Elfmeterschießen ja aberwitzige Dinge. Ja, womit fangen wir an?
Naja, also das Elfmeterschießen, keine Ahnung. Erstmal gehen die in Führung. Ne? Walker hat, glaube ich, nach Rücksprache mit der Bank sich für den Start des Elfmeterschießens entschieden. Das konnte man irgendwie, ne? Er hat irgendwie die Wahl gewonnen.
Ja, klar, genau.
Dann schießt Alvarez das Ding irgendwie rein und Modric schießt einen. Den Elfmeter, man sieht.
Den du nicht schießen darfst.
Den du nicht schießen darfst. Genau den schießt er. Das wäre jetzt schon eine Überraschung gewesen, wenn der Torwart den nicht gehalten hätte.
Also halb hoch, nicht so richtig in die Ecke und nicht besonders stark geschossen.
Genau so. Also das war, naja. So, dann kommt Bernardo Silva.
Nee, pass auf, jetzt kommt ja noch eine Geschichte dazwischen.
Ja.
Modric haut ja dann den Ball aus Wut auf die Tribüne.
Ja, das konnte ich konnte es nicht sehen.
Dann
ich
ist nur der gesehen, Ball weg.
Ja, ich konnte nur sehen, dass er irgendwie sich umdreht und irgendwas macht. Du konntest aber den Flug des Balles nicht sehen. Und dann kommt der nächste Schütze, Bernardo Silva oder was, ne? Das war der, ne?
Ja,
genau.
Und dann Bernardo ist eine Silva, Minute kein Ball da.
Und die gucken und gucken und gucken. Und dann kam irgendwie einer aus dem Publikum, hat den Ball zurückgegeben.
Ja, ne? Also wenn derjenige aus dem Publikum, genau, wenn der den Ball nicht zurückgegeben hätte, der da oben auf der Tribüne war, dann hätten die das Elfmeterschießen abbrechen
müssen. Ja. Vielleicht. Es gab ja nur den einen Ball.
Ja.
Das hatten wir früher auch. Früher hatten wir in den 50er Jahren auch immer oft nur einen Ball auf dem Platz. Naja, auf jeden Fall kam der Ball dann aus dem Publikum zurück. Bernardo Silva läuft an. Und dann kommt mein Freund Hagemann. Wie heißt er mit Vornamen?
Marco.
Marco, mein Freund Marco Hagemann.
Der war aber bei Bayern. Der war bei Bayern Reporter. Du verwechselst da was.
Bei Bayern.
Jan Platte war das. Die Kollegen kann ich dir alle benennen. Nee, Jan Platte hat. oder?
Jan, okay, es war, ja, wo habe ich mich, aber okay, über Marco Hagemann rege ich mich gleich nochmal auf. Genau,
stimmt. Hallo?
Das war bei, ja, muss ich. Nein, weil mich das nervt. Mich nervt das, dass man dauernd während eines Kommentars, es fällt ein Tor und schon kommen die Hochrechnungen. Und wenn es, und dann ist es möglich, Bayern, nicht nur Bayern, auch Dortmund und auch Bayern im Halbfinale, und dann wäre es ja auch möglich, dass dieses Finale von 2013 wiederholt wird. Mich nervt es einfach, dass man nicht einfach mal abwarten kann, was da passiert, einfach das Spiel kommentieren, was ich da sehe. Da geht's um alles, das kann die alle 30 Sekunden kann was,
ja,
Neues passieren.
Und trotzdem muss man ja mal einen kleinen Vorblick wagen dürfen. Da musst du hier nicht so durchdrehen.
Ich drehe nicht durch. Ich rege mich nur darüber auf, weil das Dinge sind, die oft bestraft werden. Weil das sind.
Jetzt kommt deine Karma-Geschichte.
Ja, genau.
Verstehe.
Ja. Ja. Wie auch immer, okay. Auf jeden Fall. Bei Bernardo Silva war es nicht der Fall, aber auch da hat irgendjemand gesagt, das ist, boah, dann war es Jan Platte. Das ist jetzt die Chance zum 2:0 und damit, verstehst du? Deswegen habe ich das im Kopf gehabt, weil ich dann muss es Jan Platte gewesen sein, der es gesagt hat.
Das, ja, aber das darf man doch wohl sagen. Also ich meine, ich bitte dich, der Modric verschießt und dann kann man ja wohl sagen, dass die Chance zum 2:0.
Ja, dann mach es doch, dann sag es doch. Ist doch gut.
Ja.
Dann mach's doch weiter. Und genau das passiert dann.
Aber nur weil du gerne möchtest, dass Man City das Spiel gewinnt, können wir unseren Kommentar jetzt nicht nach dir richten. Also.
Nein, Man City, es interessiert mich nicht Man City. Ich habe nur gesehen, dass Man City es eher verdient hatte. Ob das jetzt berechtigt ist, jetzt von der Gesamtkonstruktion, lassen wir mal dahingestellt. Aber mich nervt das immer, wenn eine Mannschaft weiterkommt und gewinnt, die es eigentlich nicht verdient hat. Aber es ist der Satz gefallen, so jetzt das 2:0 fällt. Verstehst du? Dann habe ich schon.
Ja, ist ja gut.
Dann bin ich hier schon wieder im Sofa. Im Sofa bin ich wieder rausgekommen.
Und dann kommt. Und dann kommt Bernardo Silva.
Dann kommt Bernardo Silva. Ich hab gedacht, Moment. Ich hab mal rechts geguckt, mein Kollege Heinz, mein Vetter Heinz angeguckt. Wie kann ich denn im
Viertelfinale?
Im Viertelfinale mit der Chance zum 2:0, wodurch wäre es ja direkt schon entschieden gewesen. Wie kann ich denn? Ich habe erst gedacht, der testet mal den Ball, der spielt eine Rückgabe, den Tor.
Das war gar nicht ernst.
Das war gar nicht ernst gemeint. Also ich hätte, als Schiedsrichter hätte ich gesagt, nee, komm nochmal, that was a kid's mistake. A kid's mistake.
Genau.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Jungs waren natürlich stehend K.O. Die haben auf dem Quadratmeter versucht, sich irgendwie durchzuspielen. Und das ist die einzige Entschuldigung letzten Endes. Ne? Aber wenn ich einen Ball in die Mitte lupfen will, dann laufe ich an wie ein Pferd und simuliere einen harten Schuss in irgendeine Ecke, sodass der Torwart dann vielleicht denkt, boah, jetzt muss ich aber gleich losspringen. Und dann kann ich den in letzter Sekunde irgendwie so halb stark den Ball anlupfen. Ne? Aber der ist ja angelaufen, quasi im Schlafwagentempo. Und
der Lunin bleibt einfach stehen.
Und der Lunin, ich glaube, dass der Lunin auch zu müde war, irgendwo hinzuspringen. Das hätte Bernardo Silva bedenken sollen, ne? dass es schon spät war und dass alle schon viel gelaufen sind. Also das war der Anfang vom Ende. Also das ist Wahnsinn, ne? Das bestätigt meine Theorie, wer 1:0 führt, der meist verliert.
Ich glaube übrigens, dass dieser Elfmeter von Bernardo Silva für die nähere Zukunft des Weltfußballs einen großen Impact hat, wie man neudeutsch sagt.
Okay.
Ich glaube nicht, dass so viele jetzt in der nächsten Zeit irgendwie in die Mitte löffeln und lupfen werden. Ich glaube, da wird der ein oder andere nochmal, oh, da war doch was. Da war doch was mit diesem Silva in der Champions League. Vielleicht hau ich den lieber mal in die Ecke.
Ja, ja. Also das war wirklich, das war sehr schade. Und die anderen, das ist Wahnsinn, dass die anderen dann von, wie gesagt, von Real Madrid schießen sie alle rein. Und dann kommt noch Kovacic, der einen ähnlichen Elfmeter schießt wie Modric irgendwie. Ja,
es naja, ist so. Und dann kommt unser Freund Antonio Rüdiger, der wie viele Elfmeter geschossen hat in seiner Karriere.
Boah, der hat 100% im Training zigmal das Ding reingepfeffert.
Also, da bin ich mir zigmal. Ich glaube, bei Transfermarkt unseren Freunden, also zumindest meinen Freunden von Transfermarkt, über 500 nachvollziehbare Spiele seit der U19-Bundesliga in Dortmund.
Ja.
Alle Vereine, alle Stationen, alle Ligen, alle Länderspiele, alle Freundschaftsspiele, alles. Nicht einen Elfmeter in seiner Karriere geschossen. Nicht einen. Nicht einen.
Ja, Gott, dann ist es eben so. Also, aber er hat ihn, Antonio Rüdiger hat ihn so geschossen, wie man ihn schießen muss. Flach, ja, scharf. Ja. Was? Klar, ein ja, bisschen Glück, dass er an den Innenpfosten
geht. Ein bisschen Glück war dabei, war schon sehr genau gezielt.
Naja gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich scharf schieße, flach und in die Ecke oder ob ich so, verstehst du, in die Mitte, Halbmitte des Tores schieße, so wie Modric zum Beispiel. Die Chance, dass der Ball reingeht, ist wesentlich größer, wenn ich den mehr in die Ecke zirkle. Das ist ja so seine Absicht gewesen. Und naja gut, am Ende des Tages ist Man City ausgeschieden, der Titelverteidiger ist ausgeschieden, Real Madrid ist weiter. Kann man sich jetzt drüber
streiten. Für die Bayern ist es vielleicht sogar besser. Das ist die nächste Prophezeiung, die du gerne jetzt machen möchtest. Ne? Für die Bayern ja, ist es einfacher, gegen Real Madrid zu spielen, als gegen Man City.
Also ich will es mal so sagen, das hat ja schon ein ZDF-Reporter seinerzeit mal gemacht. Das kann ja sein, dass
Das Ding ist durch.
Nein, dass man das Real Madrid, das Bayern München dann halt gegen Real Madrid auf die gleiche Art und Weise ausschaltet, wie Man City jetzt ausgeschieden ist, auf unverdiente Art und Weise. Und dann kann ja wieder einer, ich weiß nicht mehr, wer es war, das wirst du mir gleich sagen, zu Kohl groß gehen und sagen, waren Sie eigentlich überrascht, dass Sie das Spiel gewonnen haben?
Die anderen waren noch viel besser.
Genau. Und er hatte recht. Er hatte ja recht. Aber wenn gerade jemand die Champions League gewonnen hat, zum fünften Mal oder so. Naja, ist egal.
Gut, ja. Vorfreude da und bei vielen in Deutschland noch mehr Freude natürlich. Das müssen wir jetzt schon noch jetzt kurz besprechen. Über Borussia Dortmund im Halbfinale.
Ha? Ja, also Dortmund. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht erinnerst du dich daran, nach den Spielen gegen PSV Eindhoven, wo Dortmund so weiterkommt wie Real Madrid jetzt gegen Man City, nämlich unverdient, habe ich seinerzeit sehr kritisch gesagt, naja, das haben sie einfach nicht verdient und das sah nicht gut aus. Aber wie gesagt, Dortmund ist ein Überraschungsei. Plötzlich kommen sie wie Phönix aus der Asche, fahren nach Bayern München, gewinnen dort gegen eine sicherlich schwächere Bayern-Mannschaft, aber mit Hummels und Schlotterbeck in der Top-Verfassung und auf einmal läuft es dann wieder in gewissen Situationen und wie schon gesagt in Atletico Madrid, das ist nicht einfach da zu spielen, haben sie es aber am Ende hingekriegt, dass sie die am Rande eines Unentschiedens, wenn nicht sogar einer Niederlage hatten. Und jetzt muss ich sagen, habe ich sehr mitgefiebert. Es waren auch Situationen dabei, wo sie, ja, wie soll ich sagen, also wo sie Glück hatten. Morata steht alleine vom Torwart und
das war noch bei 0-0, ne? Jetzt sind wir ganz vorne im Spiel, richtig?
Ja. Ja, das war ganz am Anfang, steht allein vom Torwart.
Und also erstmal hatte Sabitzer, der also für mich das beste Spiel ever gemacht hat, ich habe ihn jedenfalls nie so gut gesehen, der kann ja schon das 1-0 machen, wo er irgendwie nochmal einen Ball erst annimmt und denkt, ich kann mir den noch zurechtlegen. Hups, da war er schon weg, anstatt ihn mit links direkt zu nehmen. Und dann auf der anderen Seite der Konter, über den haben wir ja schon mal kurz gesprochen am Telefon, wo ich sage, also so blind ist Morata jetzt auch nicht. Und ich will nicht wiedergeben, was du gesagt hast, aber du kannst das ja jetzt noch mal in ähnliche Worte bringen vielleicht.
Nein, Morata, ich kenne Morata noch als Jugendspieler. Ich habe den schon in Teneriffa gesehen bei Turnieren für Real Madrid im Jugendbereich, wo er den Trofeo Teide gewinnt als Maximo Goleador. Oben in Orotava auf dem Berg mit dem Teide im Hintergrund habe ich Morata schon gesehen und ich habe die Karriere von ihm die ganzen Jahre verfolgt. Morata hat ein ähnliches Problem wie der ein oder andere Mittelstürmer auch, dass er technisch nicht so überragend ist. Und das merkt man in manchen Situationen. Wenn du, Haaland wird auch stark kritisiert, aber wenn Haaland so eine Chance hat, da siehst du, dass er einfach technisch andere Möglichkeiten hat.
Du hättest Haaland für technisch besser als Morata?
Ja, im Schussverhalten auf jeden Fall. Und auch beim 1 gegen 1 auf dem Torwart zu. Und was heißt technisch? Es ist vielleicht auch eine Entscheidungsgeschichte.
Ja. Ich weiß es nicht. Ja, aber ich meine, was gar nicht besprochen wurde bei dem Thema, haben wir auch nicht drüber gesprochen, ist die Rolle von Kobel, ne? Der das auch sensationell macht. Also das war dann schon relativ schwer, den so zu lupfen.
Ja? Ja, das stimmt. Das ist schon richtig. Kobel ist in der Top-Verfassung und hat die, hat sie drin gehalten. Das war ja schon in verschiedenen Spielen der Fall, wo sie, ich glaube jetzt auch in der Bundesliga, wo er wirklich teilweise überragende Leistungen gebracht hat. Wo war das denn jetzt noch gewesen? War das nicht auch in Mönchengladbach jetzt wieder oder so, wo sie gewinnen? Mhm. Kobel habe ich jetzt öfters sehr, sehr gut gesehen und ich glaube jetzt auch gegen Atletico Madrid zu Hause, dass er den Winkel super verkürzt, dass er stehen bleibt, dass er super Reaktionen hat. Und dann wird das, wenn du als Torwart vieles richtig machst, dann wird das auch belohnt. Also, wie gesagt,
er hat sie letztendlich im Spiel gehalten. Ne? Nach dem 2-2 drohte das ganze Ding ja komplett zu kippen. Ne? Also Atletico kommt aus der Pause, hat 3 neue Spieler auf dem Feld, Dortmund hat wieder die berühmte 20-Minuten-Phase, was auch immer das bei denen ist, und kassiert dann eins nach dem anderen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, wo?
Ja, das war es jetzt, ne? Ja. Also das Erste muss ich ganz kurz sagen, das hat nichts mit 20-Minuten-Phase zu tun. Das hing einfach damit zusammen, dass ich unten noch in der Küche war, mir einen Kaffee gemacht habe. Und das Spiel ging schon los. Das Spiel ging los. Der Heinz rufe, sie haben schon angefangen, aber ich musste das mit dem Kaffee zu Ende bringen. Und ich hatte es noch nicht ganz fertig, den Kaffee. Da höre ich schon, wie der da anfängt zu toben und zu schreien. Jan Platte, nee, wer war es jetzt? Ich habe keine Ahnung.
Da war woanders.
Ist ja, egal, irgendjemand hat geschrien. Und dann da war es.
Da war wiederum Jonas, würde ich sagen.
Da war es schon passiert. Friedrich. Da war es schon passiert, genau. Da war es schon passiert und 1-2. So, also ich muss ehrlich sagen, was mich an Dortmund genervt hat und was ich glaube, dass sie in den Griff kriegen müssen, ist so ein, dieses, aber was wir seit Jahren sagen, diese Passivität im Ballbesitz des Gegners. Sie sind nach vorne, können sie alles Mögliche hinbekommen, alles Mögliche. Sancho ist ein absoluter Topmann, der aber auch im Moment nicht den ganz richtigen Rhythmus hat. Aber Bino Gittens kommt rein, Brandt macht gute Sachen. Sabitzer war der beste Mann auf dem Platz für mich. Also wirklich, wirklich toll. Aber was mich genervt hat, war, wenn Atletico nach vorne kam, wie sie hinten standen und gar nicht so mit letzter Konsequenz den Ballführenden unter Druck gesetzt haben. Gerade Can in seinem Bereich, ich kann mich in der Hinrunde erinnern, wo Can wirklich der beste Mann war, oft wenn sie gespielt haben. Und der war gestern so, das hat mich ein bisschen genervt, wo ich gesagt habe, geh doch mal hin, mach doch mal. Ich weiß, dass er ein Top-Fußballer ist und wahrscheinlich versteht er sich auch so ein bisschen so, dass er eher diese Bälle spielt. Er ist auf jeden Fall, ist er mit seinen Pässen in die Tiefe immer wunderbar dabei, aber das hat mich so ein bisschen genervt und da musste man hier zittern, wirklich zittern, dass sie da nicht noch was machen und dann Angel Correa steht ja auch alleine vom Torwart und kann auch da, der reingekommen ist für Morata, hat auch genauso eine Riesenchance, die super Winkel verkürzt wurde, wieder von Kobel. Also, wie dem auch sei, am Ende des Tages, tolles Erlebnis, Auch wenn sie für mich ein bisschen passiv im Abwehrverhalten waren, das ist ja, aber Hummels kniet sich rein, Schlotterbeck ist besser, Riasson hat sowieso immer das Ding drauf, Sabitzer überragend, Brandt gut, Füllkrug habe ich gedacht.
Da müssen wir noch ganz kurz noch drüber reden, ja. Denn wir haben bei den Bayern das Tor, Flanke, linke Seite, Kopfball, Kimmich. Und wir haben hier das 3-2, ja. Linke Seite, Sabitzer, direkt aus dem Lauf die Flanke und am kurzen perfekt Füllkrug. Da hast du gesagt, naja, da hat auch ein bisschen Glück mitgespielt, dass er nun genau diese Positionierung gefunden hat, ne?
Es war noch anders. Ich sitze auf dem Sofa und sage, Füllkrug ist ja nun nicht der Spieler, den du dauernd mitnehmen musst, damit das Spiel läuft. Und das ist auch nicht sein Ding. Wenn er rauskommt, dann kann er den Ball mal halten, mal hierhin, mal dorthin. Aber er ist jetzt nicht dieser mitspielende Mittelstürmer. Dann habe ich gesagt, wenn ich schon mit Füllkrug spiele, dann sollte ich doch ab und zu mal eine Flanke reinhauen.
Macht Sinn.
Das ist eine seiner Kernkompetenzen. In dem Moment spielt irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, einen Steilpass auf den Sabitzer. Hat er den sich noch auf den rechten Fuß gelegt oder war das auf den, auf den rechten?
Mit Schnitt gefahren.
Zum Tor, genau. Er holt sich den Ball, legt ihn sich auf den rechten Fuß auf der linken Seite und dann läuft Füllkrug aus der Mitte des 16ers zum ersten Pfosten und macht ein Weltklasse-Kopfballtor an den zweiten Pfosten. Super, muss ich sagen. Das war im Grunde genommen der Brustlöser. Denn wenn du in der 64. das 2-2 kriegst und das Momentum ist wieder auf der anderen Seite und es droht wieder alles, den Bach runterzugehen, dann kommt Füllkrug mit dem Sender zu den Kopfball und anschließend noch mit Sammel. Da haben sie sich wieder in so einen kleinen Rausch reingespielt. Das war toll. Also ich habe mich wahnsinnig darüber gefreut. Und und jetzt kommst du noch. Das habe ich nicht gesehen, weil ich ja dauernd hin und her schalte. Er muss noch ein super Interview hinterher gegeben haben, Füllkrug, ne?
Ach so, ja, wir vergessen. Na gut, wer es nicht gehört hat, nach dem Motto, ganz freundlich aber. Also hat jetzt nicht den Reporter einen Senkel gestellt, sondern ja, hat ganz freundlich gesagt, naja, schön, dass Sie mich mal drauf ansprechen. Von wegen immer 9 Spiele nicht getroffen und so. Mhm. Ich sag mal kurz, wo ich herkomme, was ich für eine Karriere hatte, was ich alles erlebt habe, wann ich hierher gekommen bin aus Bremen, irgendwie Ende August. Und da ist es doch scheißegal, ob ich jetzt mal 9 Spiele nicht getroffen habe oder nicht. Wir stehen im Halbfinale der Champions League.
Ja, super. Also das gefällt mir gut, sich selbst einschätzen zu können und bescheiden und demütig damit umzugehen. Dafür steht der Junge ja auch. Also toll. Ich habe mich wahnsinnig gefreut und naja, der Gegner ist jetzt natürlich für Dortmund. Die Dinge kommen alle wieder. Ne? Paris Saint-Germain in Paris gewinnt Barcelona. Das muss ein Top-Spiel gewesen sein. Und diesmal sind sie in der 29. Spielminute, ab der 29. Spielminute, obwohl sie 1-0 in Führung liegen, macht Araujo, produziert eine rote Karte, die kann man geben. Das muss man sagen. Gündogan hat das sehr stark kritisiert.
Ich war erst ein bisschen zweifelnd, als ich die ersten Bilder gesehen habe. Aber nach und nach muss ich sagen, das passt schon leider aus Barca-Sicht. Ne? Dem konnte man schon sehr gut geben.
Der läuft an dem vorbei, er fasst ihn oben am Hals und hält ihn zurück. Und es kann natürlich, wenn er versucht weiterzulaufen, wunderbar, aber das ist eine ganz klare Notbremse, um ihn daran zu hindern. Und es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Araujo ist super schnell, das sind so Dinge, da laufe ich weiter mit. Stell dir vor, der läuft mit dem mit und bedrängt ihn. Was will er da machen? Ja, dann bin ich eben einen halben Meter hinten dran. Dann gibt's immer noch die Möglichkeit. Antonio Rüdiger macht das oft sehr, sehr gut, weiter mitzulaufen und nochmal zu gucken. Wenn er schießt, kann ich immer noch den Fuß davor halten. Ja? Im Übrigen habe ich von Antonio Rüdiger eine Szene gesehen in dem Spiel bei Man City. Genau das, was ich immer sage, wo irgendjemand plötzlich eine Riesenmöglichkeit hat zu schießen und der Ball wird von ihm geblockt. Und was macht er? Andere grätschen wie wild durch die Landschaft und der Ball geht unter dem Körper durch zum Tor. Antonio hält nur den Fuß davor.
Ja, aber Ewald, warum denn? Warum denn?
Weil er müde war?
Weil der uns hört. Das haben wir doch jede Woche hier.
Ja, das kann durchaus sein. Ich weiß nicht, ob er in Spanien den 16er hört, aber es kann sein, dass ihm das jemand gesagt hat. Er hält einfach nur den Fuß davor, weil es ja irgendwo trigonometrisch vorhersehbar ist, wo, wenn der Ball bei Punkt A liegt, wo du den Fuß hinhalten musst, so 30, 40 Zentimeter entfernt, so dass du ihn blocken kannst. Und genau das hat er gemacht. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil ich möchte jetzt keine Hochrechnung machen.
Nee, lass das mit den Hochrechnungen.
Keine Hochrechnung. Auf jeden Fall war das gut. Und wie bin ich jetzt drauf gekommen? Ach so, wenn Araujo mitgelaufen wäre, hätte er immer noch die Möglichkeit gehabt, ihn, natürlich kreuzt er seinen Laufweg, aber das ist trotz alledem. Ich meine, so wie Gündogan gesagt hat, laufe ich eben mit und dann entweder schaffe ich es noch oder aber der Torwart hält ihn oder wir kriegen halt einen rein, aber dann spielen wir halt nicht. Dann hätte es 1-0 für Paris das wäre 1-1.
Wenn überhaupt, aber du bist 11 gegen 11. Ne?
Genau. So, das wäre 1-1 gewesen und du hast noch 60, 70 Minuten Zeit. Nein, du spielst in Unterzahl und der diskutiert eine halbe Stunde mit dem darum. Was hat er jetzt gedacht, dass der Schiri sagt, oh scheiße, das war komplett falsch. Er hat ihn 3-4 Mal hat er den runtergeschickt und hat er immer noch rumdiskutiert. Also das ist albern, ist das. Und da kann ich den Gündogan verstehen, da hat er sich wie ein Führungsspieler gezeigt, wunderbar. So, und dass du dann hinterher, dass das dann in den Bach runtergeht, mit einem weniger, gegen so eine Top-Mannschaft, super Schuss von Vitinho, Dembele, Mbappé, Vitinho, wie sie alle heißen, das ist schon eine Top-Truppe, die da rumläuft. Und aber ich glaube mal, in Gleichzahl wäre es nicht passiert. Und so haben wir dann halt jetzt ein Halbfinale mit Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain. Irgendwie hatten wir das auch schon mal, ne? Oder?
Das hatten wir auf jeden Fall in der Vorrunde ja schon mal zweimal. Ne? Da haben sie in Paris kein gutes Spiel gemacht und in Dortmund.
In diesem Jahr?
Ja, klar.
Ah, interessant.
Ah, interessant. So, und Bayern gegen Real Madrid, 30.04. Das gucken wir uns alles in Ruhe an. In der Bundesliga tut sich ja auch gerade ein bisschen was. Stichwort Rechtevergabe. Das begutachten wir, glaube ich, am Montag mal in aller Ruhe, wenn sich so ein bisschen der Dampf gelegt hat und wir wissen, was da so genau passiert ist. Das war unsere kleine Extra-Ausgabe aus der Champions League. Schönes Wochenende. Müssen wir Leverkusen noch die Daumen drücken oder machen die das sowieso klar? Montag frage ich dich nochmal danach.
Kannst du das nochmal sagen, Michael? Ich habe nichts verstanden.
Ich sag, müssen wir Leverkusen die Daumen drücken oder nicht? Heute?
Auf jeden Fall, weil West Ham United ist ein schweres Pflaster. Alle Top Premier League Vereine sind auf dem Niveau super gefährlich und auch wenn das in Leverkusen eine klare Geschichte ist, das kann bei West Ham schon wieder ganz anders sein. Also Leverkusen muss eine absolute Top-Leistung abrufen und wir werden am Montag da dann drüber reden. Ich hoffe, dass der Restalkohol mittlerweile verschwunden ist aus den Körpern der Spieler. Im bestenfalls haben wir
da sind so viele, ja so viele mittlerweile, so viele gemacht, die trinken. Also da sind so viele dabei, die trinken nicht mal mehr was mittlerweile. Also manche trinken ja mittlerweile gar nicht mehr. Das hat sich, glaube ich, auch alles ein bisschen verändert. Okay, Ewald, vielen Dank für heute. Wir hören uns nächste Woche wieder. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute. Ciao.